Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu dieser zweiten Heilungsschule, die wir heute Abend hier haben. Die meisten von euch waren, glaube ich, beim ersten Mal auch dabei. Und wir hatten vor zwei Wochen eine sehr, sehr gute Zeit, einen sehr guten Start, wie ich finde. 35 Leute waren da und das soll so sein und es soll zunehmen. Es soll noch weitergehen so. Es soll sich herumsprechen, dass man hier alle zwei Wochen eine gute geistliche Nahrung bekommt, zu diesem wichtigen, existenziell wichtigen Thema und dass hier nicht nur gute Lehre zu hören ist, sondern auch die Kraft Gottes spürbar ist, da ist, erfahrbar ist. Wir haben natürlich eine CD aufgenommen und die kann man bei unserem Büchertisch käuflich erwerben, aber ich möchte heute Abend zwei von denen verschenken. Der Herr, unser Arzt, wer möchte eine CD? Ich bin manchmal ein bisschen befangen. Ich weiß, manchmal möchte ich am liebsten irgendwie einen Wettbewerb veranstalten oder sowas, aber das kann man auch nicht jedes Mal machen. So, wir werden dann, wenn wir ein paar solcher Abende gehabt haben, wahrscheinlich auch dann die CDs zusammenfassen in größeren Sets, in größeren Einheiten, dass man einfach so fortlaufend diese Heilungsschule auch für sich selbst zu Hause praktisch wiederholen kann. Wenn man das will, wir werden überhaupt während dieser Schule immer wieder auch auf die Bedeutung und Wichtigkeit des Wortes Gottes zu sprechen kommen, im Zusammenhang mit Heilung und insbesondere auch des Hörens des Wortes Gottes. Ich möchte da jetzt nicht zu viel sagen, weil es ein Thema für sich ist, aber darüber werdet ihr ganz sicher vieles hören im Laufe dieser Heilungsschule. Vielleicht noch etwas Organisatorisches kurz bevor wir anfangen. Und zwar letztes Mal wurde gefragt oder entstand der Wunsch, dass man ein Opfer geben kann nach der Heilungsschule. Und das hatten wir eigentlich sowieso geplant. Und wir haben uns entschieden, das so zu machen, dass wir einfach nach dem Gottesdienst zwei Körbe aufstellen, sodass jeder, der etwas geben möchte, etwas geben kann. Wir möchten nicht unbedingt noch Zeit nehmen, groß jetzt über das Thema zu reden oder von vorne her ein Opfer einzusammeln. Aber die Gelegenheit soll da sein, weil ja auch Gäste da sind und wir möchten auch den Gästen die Gelegenheit geben, etwas in diese Gemeinde zu säen. Amen. So, also dann lasst uns anfangen mit dem zweiten Teil unserer Heilungsschule. Ich möchte zum Anfang noch beten. Vater, wir preisen dich, wir danken dir für deine Kraft und Anwesenheit heute Abend. Wir danken dir für deine wunderbare Salbung, Vater. Ja, wir danken dir, dass du deine Salbung verfügbar gemacht hast. Der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde. Du hast ihn ausgegossen am Pfingsttag, am 1. Und seitdem ist er hier und ist verfügbar mit seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit für alles, wozu wir seine Kraft und Herrlichkeit brauchen. Und ein solcher Bereich ist der Bereich Heilung. Und Vater, wir danken dir, dass deine Salbung nie zu schwach oder zu fern ist, um uns von jeglichem Gebrechen, von jeglicher Krankheit, von jeglichem Schmerz zu heilen und zu befreien. Und wir danken dir, Vater, heute Abend für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig und wirksam ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dass es seinen Dienst tun wird heute Abend. Ich danke dir, Vater, dass du mir Worte gibst, auszusprechen, dass ich von deinem Geist her spreche und nicht aus dem Verstand. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Nun, wir haben beim ersten Mal eine Grundlage gelegt und eigentlich ist auch das, was wir heute tun, wieder eine Grundlage legen. Es gibt viele Steine, die zu dieser Grundlage gehören im Zusammenhang mit göttlicher Heilung und Dinge, die wir festmachen müssen in unserem Denken bezüglich dem Wesen Gottes, bezüglich dem Handeln Gottes, bezüglich unserer Theologie. Jeder Mensch hat eine Theologie. Der Ungläubige hat auch eine Theologie, er glaubt nämlich nicht an Gott. Das ist seine Theologie. Jeder Christ hat eine Theologie. Deine Theologie ist geprägt von dem, was du gehört hast, von dem, was du gelesen hast, wie du erzogen worden bist, was du selber entschieden hast zu glauben. Das macht alles deine Theologie aus. Und alle diese Faktoren setzen sich zusammen zu einem Mosaik, das uns bestimmt, das unser Leben bestimmt. Und dass es uns manchmal auch schwer macht, bestimmte Dinge anzunehmen, bestimmte Dinge zu glauben und deswegen auch bestimmte Dinge zu erleben, obwohl wir es so sehr möchten, und auch obwohl wir es so sehr brauchen würden. Ein Fehler, den viele Leute machen, ist, dass sie denken, ja, ich brauche es doch so sehr, dann muss es Gott mir auch geben. Aber Gott ist nicht ein Gott, der unbedingt denen gibt, die etwas brauchen, sondern Gott reagiert auf Glauben. Gott reagiert auf Vertrauen. Das ist der entscheidende Faktor, der ihn zum Handeln bewegt. Wenn Gott all denen etwas geben würde, von sich aus, die etwas brauchen, dann würde es auf dieser Welt anders aussehen. Vielleicht fragen wir uns ja, warum tut Gott es dann nicht? Warum gibt er nicht all denen, die etwas brauchen? Dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Gottes Hände sind sozusagen gebunden. Er ist von uns Menschen hinausgeworfen worden, aus diesem Zeitlauf, aus dieser Welt. Wir haben selbst dem Teufel in die Hände gespielt. Und deswegen muss Gott andere Wege finden, um handeln zu können hier auf dieser Erde. Und ein Hauptweg, wie er handelt und wirkt, ist sein Wort. Und deswegen tun wir gut daran, unser Leben, unser Denken von seinem Wort prägen zu lassen. Heute Abend möchte ich mit euch zusammen anschauen, dass Gott ein Gott ist, der vergibt und heilt. Und dass diese beiden Dinge untrennbar zusammengehören. Dass sie praktisch wie zwei Handschuhe sind. Wer von euch trägt im Winter nur einen Handschuh? Das würde niemandem einfallen. Wenn du nur einen Handschuh finden würdest zu Hause in der Garderobe, weil du den anderen irgendwo verhühnert hast, dann würdest du vermutlich eher diesen einen Handschuh liegen lassen, als dass du nur einen trägst. Stimmt's? Vielleicht würdest du auch den einen tragen und dafür die andere Hand in die Hosentasche oder in die Manteltasche stecken. Aber du kämst dir seltsam vor. Und so gibt es Dinge bei Gott und im Leben mit Gott, die so sehr zusammengehören, wie zwei Handschuhe zusammengehören. Und die Vergebung, die wir empfangen, und die Heilung, die wir empfangen aus derselben Quelle, ist ein paar solcher Handschuhe. Lasst uns lesen im Psalm 103, und zwar die Verse 3 bis 4. Das sind sehr bekannte Schriftstellen, die wir hier durchnehmen am Anfang. Das ist gut so. Denn es braucht nicht die ausgefallenen, exotischen Schriftstellen, die du noch nie gehört hast, die dir den Durchbruch verschaffen zur Heilungskraft Gottes oder dazu, für Heilung wirklich glauben zu können, sondern es sind diese einfachen und oft bekannten Schriftstellen, die du schon seit Jahren gehört hast, die dir letztlich den Durchbruch geben werden, wenn du sie tatsächlich glaubst und in Anspruch nimmst. Hier heißt es, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Es geht hauptsächlich um den ersten Teil dieses Verses. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheit. Nun, der allererste Teil des Verses, nämlich der da vergibt alle deine Sünde, das ist der Teil, über den alle Christen sich einig sind. Stimmt ihr mir zu, wenn ich das sage? Du wirst keinen Christen finden auf dieser Erde, der es wirklich gemäß der Schrift ist, der sagen würde, nein, der Herr vergibt nicht alle Sünde. Ja, natürlich, es gibt Sünde, die nicht vergeben werden kann, das sagt auch Jesus, zum Beispiel die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber lasst uns heute Abend bitte in dem Rahmen bleiben, wo es uns wirklich betrifft. Und alle unsere Sünde hat der Herr vergeben und vergibt der Herr. Die meisten Christen haben keine Mühe, diesen Punkt anzunehmen. Und zwar ganz grundsätzlich am Anfang ihres Glaubenslebens, sonst wären sie nicht gläubig geworden. Du kannst gar nicht Christ werden, wenn du nicht glaubst, dass Gott dir alle deine Sünden vergeben hat. Du bleibst im Geburtskanal stecken, bildlich gesprochen, wenn du zwar glaubst, dass Gott dir manche Sünden vergibt, aber manche auch nicht. Ich meine, es gibt manchmal solche Leute und dann musst du ein bisschen nachhelfen als Pastor oder als Seelsorger, um sie aus dem Geburtskanal herauszuholen. Es gibt solche Zangengeburten, wo man den Leuten erst einmal klar machen muss, entweder Gott vergibt dir alle deine Sünde oder er vergibt dir keine. Es gibt nicht, der Herr vergibt manche Sünden und andere nicht. Und wenn sie dann draußen sind und das für sich angenommen haben, dann erleben sie die neue Geburt. Und das ist wunderbar. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich diese neue Geburt erlebte. Und ich wusste, ich bin draußen. Bin nicht im Geburtskanal stecken geblieben, sondern ich bin draußen. Und ich bin da und mir ist vergeben. Alle meine Schandtaten, alle meine Sünden, alle meine Verfehlungen und Übertretungen sind mir vergeben worden. Und das hatte ich dann gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern, die ich dann alle nach und nach kennenlernte. Aber dann kam eine Zeit, und diese Zeit kommt im Leben von jedem, wo wir, trotzdem wir von neuem geboren sind, wieder neu sündigen. Stimmt's? Oder ist jemand hier, der von sich behaupten kann, dass er seit seiner neuen Geburt, seit seiner Bekehrung nie wieder gesündigt hat? Ich möchte dich kennenlernen. Vielleicht kann ich etwas lernen von dir. Nein, das gibt es nicht. Und eine Zeit lang geht auch das relativ leicht und wir sind immer wieder schnell bereit anzunehmen, dass Gott uns auch diese Sünden vergibt, insbesondere wenn man es uns auch wieder zuspricht. Manchmal ist es wichtig, dass andere einem diese Gewissheit wieder neu zusprechen, wenn man es selber im Moment vielleicht nicht glauben kann. Und das ist auch so. Amen. Und es ist gut so. Und das bleibt ein Leben lang so. Und es wird nie ein Punkt kommen, wo Gott von uns erwartet, dass wir jetzt so reif und erwachsen sind, dass wir nicht mehr sündigen. Dieser Punkt wird nicht kommen. Und deswegen wird es auch immer wieder Vergebung für Sünde geben. Wann nötig? Nun, natürlich ist das keine Entschuldigung, weiter zu sündigen. Darüber sind wir uns auch einig. Aber jetzt kommt dieser zweite Teil des Verses. Der da heilt alle deine Krankheiten. Im Grunde genommen müsste man doch sagen, wenn das zwei Handschuhe sind, die zusammengehören, dann sollte man sie auch von Anfang an zusammen erleben können. Wie man eben zwei Handschuhe zusammen erlebt, den linken und den rechten. Und sie fühlen sich auch eigentlich nur zusammen gut an, wie ich am Anfang erklärt habe. Ein einzelner Handschuh fühlt sich nicht gut an. Oder vielleicht ein noch extremeres Beispiel, stell dir vor, du trägst nur einen Strumpf. Das ist ein noch blöderes Gefühl. Lieber gar keine Strümpfe tragen als nur einen. Das ist definitiv so. Aber wie ist es mit diesem zweiten Teil von Psalm 103, Vers 3? Der da heilt alle deine Krankheiten. Und das ist ein Punkt, wo es bei vielen schon ganz am Anfang hapert. Nämlich, sie erleben zwar die Vergebung all ihrer Sünden, und werden so gläubig, und das ist ganz sicher auch der wichtigere Teil. Wir können krank sein, todkrank sein, gebrechlich sein und trotzdem in den Himmel gehen. Aber ohne Vergebung unserer Sünden können wir nicht in den Himmel gehen. Also ist das ganz sicher der wichtigere Teil. Aber der andere ist, könnte man sagen, beinahe der wichtigere Teil, wenn es darum geht, wie wir die nächsten 50 Jahre hier auf dieser Erde verbringen. Und das ist Gott genauso wichtig, wie ob wir oder dass wir in den Himmel kommen. Es ist ihm genauso wichtig, wie wir unser körperliches Leben hier auf dieser Erde verbringen, für den Rest unserer Tage hier auf der Erde. Aber wenn ich mich zurückerinnere, und ich habe euch gesagt, meine neue Geburt, die war sehr dramatisch und war sehr klar und deutlich für mich, und es war eine extreme Veränderung zu sehen, aber im körperlichen Bereich, ich könnte nicht behaupten, dass ich in den ersten Jahren meines Glaubenslebens auch nur ein einziges Mal diesen zweiten Teil erlebt hätte. Der da heilt alle deine Krankheiten. Ich hatte von früher Kindheit an Migräne. Und zwar so alle 2-3 Monate, manchmal auch öfter. Und nachdem ich solche Dinge gelesen oder auch gehört hatte von anderen Mitchristen, habe ich angefangen, zumindest den Versuch zu starten, dafür zu glauben, dass auch das mir widerfährt. Aber es ist mir nicht widerfahren. Ich hatte viele, viele Situationen, wo ich Migräne hatte. So wie eh und je. Nicht besser, kein bisschen besser, manchmal sogar noch schlimmer als vorher. Woran lag das? Und woran liegt es, dass viele diesen zweiten Teil nicht erleben? Ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass zu wenig darüber gesprochen wird. Denn denk einmal zurück, als du zum Glauben kamst, beziehungsweise wie bist du zum Glauben gekommen? Es hat dir jemand das Evangelium gepredigt. Und was war der Hauptinhalt des Evangeliums, das dir gepredigt worden ist? Nimm Vergebung für deine Sünden an. Stimmt's? Das war der Hauptinhalt des Evangeliums, das wir, die meisten von uns, gehört haben. Wer von euch hat gleichwertig oder fast gleichwertig daneben gehört, nimm das Evangelium an, das Evangelium enthält Vergebung für deine Sünden und es enthält Heilung für deine Krankheiten. Wer hat dieses Evangelium gehört? Eine einzige Person sehe ich. Das ist eine große Ausnahme. Und versteht ihr, es ist verständlich, dass man diesen anderen Teil mehr betont, denn er ist wichtiger. Das ist völlig klar. Aber wenn wir Christen hervorbringen möchten und wenn wir ein Christentum haben möchten, das eben von beidem geprägt ist und wo beides gleichermaßen eine Realität ist, dann müssen wir auch beides predigen. Und zwar, auch wenn wir es nicht evangelistisch tun gegenüber Ungläubigen, obwohl das eigentlich die richtige Zielgruppe wäre, dann sollten wir es spätestens dann tun, wenn jemand zum Glauben gekommen ist. Meine Frau und ich, wir haben gestern etwas Interessantes erlebt. Und zwar hatten wir einen Versicherungsvertreter unten im Büro, mit dem wir schon einige Male zu tun gehabt haben. Und nachdem wir dann das Geschäftliche erledigt hatten und er unten stand und an seinem Laptop etwas noch gemacht hat und uns die neue Police ausgedruckt hat, hat er dann irgendwie angefangen zu erzählen und hat gesagt, ja, also gestern hätte er keinen Ton rausgebracht. Er sei so verschnupft und sei auch heute noch nicht wirklich besser, aber er könnte zumindest wieder reden. Also gestern sei es ganz schlimm gewesen. Und meine Frau hatte die Kühnheit, ihm anzubieten, ob wir für ihn beten dürfen. Meine Frau hatte die Kühnheit. Ich hätte ihm ein Traktat gegeben, das habe ich dann auch getan, das hatte ich sowieso vor. Aber sie hatte die Kühnheit. Und ich dachte, wow, super, genau das machen wir. Er sagte, ja. Er sagte, ja, kann man ja mal probieren. Oder so etwas. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Und manchmal ist es so, nachdem man so etwas ausgesprochen hat und die Person sogar einverstanden ist, kann es trotzdem passieren, dass das wie verklingt und keine konkrete Handlung nach sich zieht. Weil vielleicht diese Person meint, ja, die beten dann, wenn ich wieder weg bin. Aber das ist ja nicht unser Ziel, sondern wir beten, wenn die Leute da sind. Wir wollen ihnen nämlich die Hände auflegen. Amen. Also dachte ich, jetzt gar nicht lange fackeln hier, gar nicht lange zögern und sagen, ja, dann lass uns das doch gleich machen. Darf ich Ihnen die Hände auflegen? Legte meine Hand auf seine Schulter und wir beteten zusammen. Katharina machte sich eins mit mir und ich sprach ein Gebet für ihn, weil er ein Mann war. Es ist besser, wenn ein Mann für einen Mann betet. Das ist in aller Regel so. Es geschah zwar nicht eine sofortige Veränderung, aber er sagte anschließend, er lässt uns dann wissen, ob es geholfen hat. Und seht ihr, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich dann irgendwann ein E-Mail kriege oder ihn das nächste Mal sehe und er sagt, na, hat nichts gebracht. Allein schon die Erfahrung, für jemanden in dieser Situation einfach spontan zu beten, hat sich gelohnt. Und er ist nun jemand, der nicht zuerst gehört hat, deine Sünden können dir vergeben werden und komm endlich zum Herrn, lass dich erlösen, sondern der einen anderen Teil praktisch zuerst gehört hat oder zumindest fast gleichbedeutend gehört hat, nämlich du kannst geheilt werden. Unser Gott ist ein Gott, der heilt. Und ich glaube, dass Gott dieses Anliegen auch hat in der Breite. Wir sollten ein volles Evangelium predigen. Und zwar möglichst schon den Ungläubigen. Denn oft ist es so, wenn wir es den Ungläubigen nicht predigen, dann predigen wir es auch den Gläubigen nicht. Und dann geschieht es eben, dass Menschen über Jahre von Krankheit, Gebrechen und Schmerzen gebunden sind und nicht glauben können, was das Wort Gottes sagt. Es ist nämlich so, dass jede Wahrheit Gottes gepredigt werden muss. Sie muss nicht nur gelesen werden, sondern sie muss gepredigt werden. Paulus sagt das ganz klar in Römer Kapitel 10, nämlich wie sollen sie glauben? Ohne einen, der predigt. Nicht ohne einen, der es ihnen weitererzählt, sondern ohne einen, der predigt. Und also kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber aus dem Wort Gottes. Der da heilt alle deine Krankheiten. Das Wort für heilen hier an dieser Stelle ist wieder das griechische Verb iaomai in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Ich habe das letztes Mal schon kurz erklärt. Und dieses Verb iaomai ist dasselbe griechische Wort, das in den Evangelien, in der Apostelgeschichte und in 1. Petrus 2, 24 erscheint und immer eine sofortige, nachprüfbare, körperliche Heilung beschreibt. Es geht hier also nicht um die Krankheit der Sünde. Manche Theologen, ich möchte es fast in Anführungsstriche setzen, haben versucht, diese Klippe wegzuerklären und zu sagen, ja, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, das ist nur ein anderer Ausdruck für dasselbe. Der da heilt alle deine Krankheiten bedeutet deine seelischen Krankheiten, dein inneres Verlorensein, das, was die Sünde in deinem Leben angerichtet hat. Nun, das mag ein Teil sein, aber hier ist deutlich von realen Krankheiten die Rede. Das Wort für Krankheiten ist nämlich das hebräische Tachaluf und es bedeutet Schmerzen und Krankheiten. Und wir sollten aufhören, Schriftstellen wie diese immer nur im übertragenen Sinn verstehen zu wollen. Sie sind sehr konkret gemeint. Auch hier bei diesem Wort Krankheiten gibt es eine Parallele zum Neuen Testament, nämlich es ist das griechische Wort Nosos und dieses Wort kommt zum Beispiel vor in Matthäus 8, den Versen 16 bis 17. Matthäus 8, die Verse 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das griechische Wort Nosos oder hier Nosus in der Plural. Und auch im nächsten Vers kommt dieses Wort wieder vor, Lukas 9, Vers 1. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Wir sehen also auch hier wieder, dass Jesus dieselbe Vollmacht, die er selbst ausübte, auch seinen Jüngern weitergab. Aber wichtig heute Abend ist der Zusammenhang zwischen Vergebung von Sünden und Heilung von Krankheiten. Nun, mit Matthäus 8, Vers 17 haben wir bereits eigentlich einen Bogen gespannt zu einer weiteren, sehr, sehr wichtigen Schriftstelle, wo es gleichzeitig um Vergebung und um Heilung geht, nämlich Jesaja 53, 4 bis 5. Jesaja 53, 4 bis 5 ist eine der zentralsten Schriftstellen im ganzen Alten Testament. Und zwar nicht nur wegen dem Bezug zum Thema Heilung, sondern überhaupt. Manche Ausleger der Schrift sagen, das ist das Zentrum der Bibel oder das Zentrum des Alten Testaments. Hier wird in einer Art und Weise auf das Leiden Jesu hingewiesen, prophetisch, die sonst nirgends im Alten Testament so zu sehen ist. Und das ist wahr, das glaube ich auch. Lasst uns diese beiden Verse oder drei, sind es 4 bis 6, doch einfach lesen. Jesaja 53, 4 bis 6. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Wenn wir diese drei Verse so lesen, dann merken wir, dass beide Themen, nämlich Vergebung von Schuld, Vergebung von Sünde und Heilung von Krankheiten, das Tragen von Schmerzen, das Wegnehmen von Gebrechen, in diesen drei Versen wie miteinander verschlungen sind. Wir können es gar nicht trennen. Zuerst redet er von Krankheiten und Gebrechen, von Leiden und Schmerzen, die er auf sich geladen hat. Dann ist die Rede davon, dass wir ihn für bestraft hielten, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, also um der Sünden willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Wir haben Frieden mit Gott, in dem unsere Sünden vergeben worden sind. Aber dann kommt gleich wieder das andere Thema. Dann heißt es, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie die Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg, etc. Diese beiden Themen sind wie verschlungen in diesen drei Versen. Und das zeigt uns, dass Gott im Heilsgeschehen, in dem, was er Jesus für uns leiden ließ, nicht nur unsere Sünden meinte, sondern auch unsere körperlichen Leiden, Krankheiten, Gebrechen und Schmerzen. Er meinte das genauso. Der Jesus, der am Kreuz hing, für unsere Sünden, wie wir alle glauben, wie keiner von uns Mühe hat, es anzunehmen und es weiter zu sagen und es zu proklamieren und es in Anspruch zu nehmen. Derselbe Jesus wurde nicht nur zerschlagen, damit wir Frieden haben können für unseren Geist und für unsere Seele, sondern er hing dort und wurde zerschlagen, damit wir Heilung haben könnten von unseren Krankheiten und Gebrechen. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, sieht das ganz nach unserem Gott aus. Amen. Denn überleg doch einmal, was wäre das für eine Erlösung, die nur die geistliche Ebene meint? Was wäre das für eine Erlösung? Gott hat uns geschaffen mit Leib, Seele und Geist. Er hat uns damals in den Garten gesetzt, kannst du dich noch erinnern, wie Adam in den Garten gesetzt wurde? Er hat uns damals in den Garten gesetzt und wir hatten Leib, Seele und wahren Geist in enger Verbindung mit ihm. Aber der Leib war nichts Minderwertiges, war nichts Verächtliches, war nichts, was Gott nur gerade so geduldet hat. Ich weiß nicht, woher diese Leibfeindlichkeit kam und sich eingeschlichen hat in den christlichen Glauben. Sie war nie so gedacht. Gottes Angebot und auch Forderung an uns Menschen war immer mit Haut und Haaren. Deswegen sagt Paulus in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, euren Leib als lebendiges Opfer Gott darzubringen. Und wie wir wissen, wenn wir ihm dieses lebendige Opfer darbringen, dann bedeutet das nicht, dass er uns abschlachtet, sondern dass wir den Rest unseres Lebens für ihn leben. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, sagt Paulus, das lebe ich im Glauben, nämlich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wieder das Kreuz. Also auch für den Leib hat er sich hingegeben. Und damit wir in unserem Leib auf einer anderen Ebene leben können. Eigentlich, wenn man es theologisch betrachtet, dieses Verneinen des Leibes und der Bedeutung des Leibes ist etwas Gnostisches und von dem her eine Irrlehre, nichts anderes. Gott geht so weit, dass er uns bestätigt in seinem Wort, dass unser Leib auferstehen wird. Unser Leib wird auferstehen, wir werden einen ewigen Leib haben, der in seiner Gegenwart leben kann. Stellt euch das vor, nicht nur unser Geist, sondern der ganze Mensch. Nun, manche behaupten natürlich auch hier wieder, dass es in den Versen 4 bis 6 von Jesaja 53 nicht um körperliche Gebrechen und Krankheiten geht. Und ich betone das, weil das wirklich immer wieder gesagt wird. Ich habe unten ein Buch, das ich euch irgendwann auch noch vorstellen werde. Ich plane eigentlich, dieses Buch irgendwann zu übersetzen, weil es ist ein absolut geniales Buch. Und zwar ist es geschrieben worden Anfang des letzten Jahrhunderts circa von einem Doktor. Und zwar einem Doktor der Philologie, also nicht einem Arzt, sondern einem griechisch Gelehrten. Dr. McCrossan heißt der Mann. Und dieses Buch hat den Titel Healing in the Atonement, also Heilung im Erlösungswerk. Und er geht über all diese Schriftstellen und beweist eigentlich auch von den Ursprachen her, also aus dem Hebräischen und dem Griechischen, dass es gar nicht anders sein kann, als dass Heilung im Erlösungswerk mit beinhaltet ist. Weil Gott immer etwas Ganzes schafft, ganz kurz gesagt. Und in diesem Buch betont er auch immer wieder die Gegenposition, die eben sagt, nein, sondern es ist nur die geistliche Ebene gemeint. Nur für unseren Geist, unsere Seele vielleicht noch, gibt es Erlösung. Aber der Körper wird erst erlöst, wenn Jesus zurückkehrt oder wir eben unseren Auferstehungsleib bekommen. Aber das ist nicht wahr, sondern das Evangelium hat immer auch körperliche Heilung beinhaltet, wie wir auch am Dienst von Jesus ganz klar sehen. Das Wort für Leiden hier, und seht ihr, in manche Übersetzungen ist das auch ein bisschen so eingeflossen, diese Zurückhaltung. Das Wort Leiden kann man nämlich auf verschiedenen Ebenen verstehen. Leiden kann man körperlich verstehen, aber viele Leute meinen mit Leiden eher ihre seelischen Leiden, ihre psychischen Leiden. Wir leben ja in einer Zeit und Gesellschaft, wo jeder oder wo manche Leute beinahe mit ihren seelischen Leiden prahlen, hausieren gehen. Oh, wie geht's mir schlecht und was habe ich alles durchgemacht und was habe ich alles erlebt? Die Psychologen haben Hochkonjunktur. Ich bin überzeugt, auch gerade in dieser Zeit der Krise haben die Psychologen ganz neu Hochkonjunktur. Und das ist schade, denn das Wort hier im Hebräischen ist das Wort Choli. Und Choli bedeutet nichts anderes als Krankheit. Und zwar körperliche Krankheit. Und es ist wichtig, dass wir diese Worte so verstehen, wie sie ursprünglich gemeint sind. Und erst dann so weit gehen, dass wir sie auch im übertragenen Sinn verstehen und sie zum Beispiel für psychische Leiden in Anspruch nehmen. Natürlich dürfen wir das und können wir das, aber die erste Ebene, nämlich die körperliche, dürfen wir dabei nicht vergessen. In 5. Mose 7, Vers 15 haben wir eine Stelle, wo dieses hebräische Wort Choli auch vorkommt. Hier heißt es, und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Das hebräische Wort Choli. Der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. Nun, wie ich letztes Mal schon sagte, wir werden uns sicher mit dem Thema befassen, was denn bitteschön solche Aussagen zu bedeuten haben, wo wir doch glauben, dass Gott auf niemanden Krankheit legt. Wieso heißt es denn hier, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen? Wie gesagt, das ist ein abendfüllendes Thema und ich möchte es jetzt gar nicht anreißen. Aber seid ihr einfach gewiss, Gott ist gut zu dir, seinem Kind. Und er sagt ja auch hier, er will die Krankheit von dir abwenden. Keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen. So viel sollte dir heute Abend genügen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Auch das zweite Wort, welches hier vorkommt in Jesaja 53, Vers 4, nämlich und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen, das hebräische Wort Makob und bedeutet ganz klar Leid, Plage oder Schmerzen und zwar in erster Linie im körperlichen, physischen Sinn. Also lasst uns bei dem bleiben, was tatsächlich gesagt wird. Nun möchte ich mit euch ein Beispiel anschauen aus dem Dienst von Jesus, wo dieses Zusammenspiel von Vergebung von Sünde und der Heilung von Gebrechen sehr, sehr deutlich zutage tritt. Deutlicher geht es fast nicht. Und zwar ist das die Geschichte von dem Lahmen, der durch das Dach, wo Jesus im Haus war, hinabgelassen wurde von 4 Freunden. Und er liegt dann da und mitten in einer Versammlung, Jesus spricht gerade zu Pharisäern und Schriftgelehrten. Und von denen wird keiner geheilt, obwohl es bei Lukas heißt, dass die Kraft des Herrn da war, um sie zu heilen. Keiner von ihnen wurde geheilt, weil sie voller Zweifel waren, weil sie voller Vorbehalte waren gegen diesen Rabbi, gegen diesen Lehrer, der sich anmaßte, etwas Besonderes zu sein. Aber dieser Lahme, der von vier verrückten Freunden durchs Dach hinabgelassen worden war, der empfing Heilung. Warum? Es heißt an einer Stelle in diesem Zusammenhang, dass Jesus ihren Glauben sah. Lass uns die ganze Geschichte hier einmal lesen, oder besser gesagt, die Aussagen von Jesus, die dann folgen, und zwar in Markus Kapitel 2, die Verse 8 bis 12. Diese Geschichte ist in allen drei synoptischen Evangelien drin, also Matthäus, Markus und Lukas. Das sind die sogenannten synoptischen Evangelien, das heißt, sie behandeln mehr oder weniger denselben Stoff. Du wirst dieselben Gleichnisse und dieselben Geschichten in diesen Evangelien finden. Hier heißt es, und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Jesus hatte nämlich zu diesem Gelähmten gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt stellt euch das vor. Hier steht ein 30-jähriger, ungefähr 30-jähriger jüdischer Mann. Die meisten der anwesenden Schriftgelehrten und Pharisäer waren vermutlich älter als er. Ein 30-jähriger jüdischer Mann steht da und er dreistet sich zu einem Gelähmten, der da auf einer Matte, einer Bahre oder was auch immer liegt, zu sagen, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Man kann sich schon denken und vorstellen, dass es manchen von ihnen den Hut gehoben hat, dass sie damit nicht umgehen konnten, dass damit Jesus den Bogen für sie überspannt hat. Und sie dachten bei sich, wie die Evangelienschreiber dann sagen, sie dachten bei sich, dieser lästert. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und eigentlich war es ja das, was Jesus ihnen demonstrieren wollte. Hier ist nicht ein Mensch, der vor euch steht und euch lehrt, sondern ich bin Gott. Ja, ihr habt recht. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und die Tatsache, dass ich zu diesem Mann hier sage, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, sollte euch eigentlich darauf hinweisen, dass ich Gott bin. Oder anders gesagt, entweder ich bin ein verrückter, anmaßender, dreister Kerl, der sich etwas anmaßt, das ihm nicht gehört, aber das würde man merken, oder ich bin Gott. Und daraufhin sagt Jesus, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Merkt ihr, wie Jesus im selben Atemzug die Vergebung von Sünden nennt und das Geheiltwerden von Lahmheit? Nun, das Gute ist, wir haben hier eine sehr drastische Krankheit oder eine sehr drastische Krankheitssituation vor uns, nämlich jemand, der sich nicht mehr bewegen konnte. Nicht jemand mit einer leichten Erkältung, nicht jemand mit Schweinegrippe, sondern jemand, der lahm war. Ein hoffnungsloser Fall, könnte man sagen. Und Jesus erwähnt beides im selben Atemzug und fragt, was ist leichter? Und dann heißt es, damit ihr aber wisst, oder damit euch bewiesen ist, könnte man auch sagen, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagen, niemals haben wir so etwas gesehen. Niemals haben wir so etwas gesehen. Und sie meinten damit nicht nur die Heilung von der Krankheit, sondern sie hatten noch nie gesehen, dass jemand jemandem Sünden vergibt, Vergebung zuspricht und das dann auch noch verifiziert, indem er diesen Mann heilt. Diese Kombination war für sie unerklärlich. Wisst ihr, wir denken manchmal, das, was Jesus tat im Bereich der Heilung, war einzigartig. Ja, das war es, in diesem Ausmaß ganz sicher, aber es gab zur damaligen Zeit Wunderärzte und Heiler und Leute, die aus allen möglichen Quellen versuchten, Menschen zu helfen und Menschen zu heilen. Verständlicherweise, weil damals die Medizin nicht sehr weit gediehen war. Und manche von denen mögen durchaus Erfolg gehabt haben. Warum denkt ihr, dass man Jesus vorwarf, er würde den Teufel durch den Beelzebub austreiben? Weil es Leute gab, die das gemacht haben. Hallo? Weil es Leute damals gab, die das getan haben und die damit sogar vordergründig zumindest Erfolg hatten, nämlich einen Dämon austrieben, indem sie einen anderen hineinschickten. Also sie kannten das, dass Menschen geheilt wurden, aber sie kannten es nicht, dass jemand theologisch ungeheuerliche Behauptungen und Handlungen ausführt und Behauptungen macht und das dann noch verifiziert, dadurch, dass er dem Ganzen Taten folgen lässt. Beachte die Frage, die Jesus stellt. Was ist leichter? Ich habe mir jahrelang, immer wieder, wenn ich diesen Vers gelesen habe oder auf ihn stieß, Gedanken gemacht, warum fragt Jesus, was ist leichter? Warum stellt er diese Frage, was ist leichter, oder besser gesagt, welche Antwort möchte er hören? Was wäre die richtige Antwort auf die Frage, was ist leichter? Früher dachte ich immer, naja, Jesus meint wahrscheinlich, das Vergeben von Sünden ist leichter, denn das war es ja, was er zuerst getan hat. Bis mir irgendwann klar geworden ist, die einzig richtige Antwort auf diese Frage ist, beides ist gleich leicht. Beides ist gleich leicht. Denn mit derselben Leichtigkeit, wie Jesus diesem Mann seine Sünden vergeben hat, mit derselben Leichtigkeit, könnte man sagen, geht er hin und sagt zu ihm, steh auf, du bist geheilt, sei geheilt. Jesus beweist quasi durch sein Tun, dass beides gleich leicht ist. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, ja, Sünden vergeben ist viel leichter. Es mag manchmal für uns so erscheinen, das mag auch immer noch so sein, denn wisst ihr, das Leichtere am Sünden vergeben ist, dass wir es nicht sehen. Das Resultat ist nicht sichtbar. Ich kann zu Stefan hingehen und Stefan Vergebung seiner Sünden zusprechen. Nehmen wir an, Stefan beichtet mir etwas und ich in einer seelsorgerlichen Situation verspreche ihm dann Vergebung der Sünden zu. Das ist ein biblischer Vorgang. Das sollten wir auch tun, wenn es nötig ist. Amen. Warum fällt mir das so leicht? Ganz einfach, weil ich das Resultat nicht sehe. Ich kann das Resultat nicht nachprüfen. Ich weiß nicht, ob ihm damit wirklich die Sünden vergeben sind. Ich glaube es nur, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie er sich nachher fühlt. Ich weiß nicht, ob tatsächlich etwas passiert, wenn ich das sage. Tu es trotzdem. Wahrscheinlich, weil ich selber erlebt habe, dass es funktioniert. Am eigenen Leib sozusagen. Und warum ist das Heilen von Kranken so viel schwieriger in unseren Augen? Wisst ihr warum? Weil dem nachprüfbare Fakten folgen müssen. Wir können nicht sagen, der ist jetzt im Geist geheilt worden. Susan, ich weiß nicht, was du hast, ob du irgendwas hast heute Abend, aber ich sage jetzt einfach, im Geist bist du geheilt. Nun, das kann ich zwar sagen, aber irgendwann muss der Zeitpunkt kommen, wo Susan zu mir zurückkommt, mir Bericht erstattet und sagt, du, was du damals gesagt hast, hat bei mir etwas bewirkt und ausgelöst, sodass ich jetzt tatsächlich im Physischen geheilt bin. Aber in diesem Falle sogar, Jesus hätte sich bis auf die Knochen blamiert, wenn der Lahme nicht aufgestanden wäre. Stimmt's? Er hätte sich bis auf die Knochen blamiert, und zwar wäre seine Vertrauenswürdigkeit in Sachen Sünden vergeben ein für allemal dahin gewesen. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätten sie mit Fug und Recht sagen können, das ist ein Scharlatan. Der hat kein Recht, Sünden zu vergeben. Er ist nicht Gott. Aber, wie gesagt, mit derselben Leichtigkeit hat Jesus beides getan. Und meine Botschaft für euch heute Abend ist, dass wir hinwachsen und unser Denken verändern und unseren Sinn erneuern, dahingehend, dass wir diese beiden Faktoren, diese beiden Tatsachen, die im Heil enthalten sind, nämlich Vergebung der Sünden und Heilung unserer Krankheiten, dass wir sie wieder in einer gleichen Gewichtung und Wirklichkeit vor uns haben. Dass nicht die Vergebung der Sünden so schwer wiegt und für uns nachvollziehbar ist, ja, natürlich, und die Heilung des Körpers ist ganz weit oben in der Waagschale und kann nichts bewirken, weil sie so leicht ist, dass sie schier nicht vorhanden ist. Lasst uns diese Waage wieder in eine Position der Ausgewogenheit bringen, dass für uns beides gleich wirklich ist. Das ist ein Schritt, den wir vollziehen müssen, wenn wir Gott regelmäßig als unseren Arzt erleben wollen. Fällt es dir leicht, Vergebung für deine Sünden in Anspruch zu nehmen? Vielleicht nicht immer. Aber wenn du als Christ weiterleben möchtest, dann musst du irgendwann diesen Punkt überwinden. Wisst ihr, wir alle kennen das, dass man eine Zeit lang in Selbstverdammnis ist, wenn man irgendeinen Mist gebaut hat, dass man sich selbst nicht vergeben kann. Man möchte ja glauben, dass der Herr einem vergibt, aber sich selbst kann man nicht wirklich vergeben. Und das kann zu Formen führen, wo man regelrecht in Verdammnisgefühle hineinkommt, sodass man eben auch nicht mehr glaubt, dass Gott einem vergibt. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum es immer wieder Christen gibt, die allen Ernstes meinen, sie hätten die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Und sie sind durch nichts mehr davon zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist? Ich weiß nicht, ob es Kenneth Hagin war, aber irgendjemand hat einmal gesagt, die Tatsache, dass du dir darüber Gedanken machst, ob du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast, ist ein sicherer Beweis dafür, dass du sie nicht begangen hast. Denn wenn du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hättest, dann würdest du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Erklärung ist. Denn die Sünde gegen den Heiligen Geist im Sinne des Abfalls vom Glauben ist nichts anderes als eine totale Gleichgültigkeit dem gegenüber, was man einmal geglaubt hat. Solche Leute mag es geben, aber die Leute, die meinen, sie hätten das getan, sind sich höchst bewusst ihrer Sündhaftigkeit und der Notwendigkeit der Vergebung und möchten eigentlich nichts lieber als Vergebung empfangen. Aber sie können es nicht, weil aus irgendwelchen Gründen. Manchmal wollen sie auch nicht, weil sie sich darin suhlen. Aber wenn wir als Christen leben wollen, müssen wir früher oder später den Punkt der Selbstverdammnis überwinden. Wie aber ist es mit der Krankheit? Mit Gebrechen, mit Schmerzen? Es gibt leider so viele Gläubige, die ihr ganzes Leben lang leiden an körperlichen Gebrechen und Gebresten und sich nichts mehr daraus machen irgendwann und sagen, das gehört halt zu meinem Leben. Das muss halt so sein. Und irgendwann kommen sie dann zu der Überzeugung, dass Gott ihnen diese Bürde aufgeladen hat. Und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die drei Merkverse von heute Abend sind Psalm 103, Vers 3, Matthäus 8, Vers 17, Jesaja 53, 4 bis 5. Schreibt euch diese Verse auf. Und wisst ihr, wenn ihr dann einmal in die Situation kommt, dass ihr Heilung braucht, dann nehmt euch diese Merkverse. Oder ich möchte auch wieder daran erinnern, heute Abend, unsere neue Website ist online und es gibt dort Verslisten zum Herunterladen als PDF-Datei. Und da sind drei Verslisten zum Thema Heilung. Eine allgemeine über göttliche Heilung mit ja, es sind jetzt inzwischen 2,5 Seiten geworden. Ich habe heute eine aktuellere noch hochgeladen, weil die erste nicht ganz vollständig war. Und nehmt das in Anspruch und nehmt das Wort, wenn ihr in der entsprechenden Situation seid.